Wir haben ja über die Freiheit gesprochen, dass Jesus uns frei gemacht hat. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Die Wahrheit macht uns frei. Nur der Geist Gottes ist Freiheit. Und da möchte ich halt einfach weiter aufbauen zu dem Thema. Weil wir sollen ja dann auch in dieser Freiheit leben. Es nützt uns ja nicht viel, wenn wir das jetzt gehört haben. Und dann leben wir nicht in der Freiheit, sondern irgendwo in Gebundenheit, nenne ich es jetzt einmal, ist ja egal, was dann ist. Und darum ist es wichtig, dass wir darauf aufbauen oder dass wir schauen, dass wir auch in dieser Freiheit, die Jesus uns erworben hat, leben können. In der Bibel wird ein Wort benutzt, das man heutzutage im modernen Sprachgebrauch kaum mehr benutzt. Das ist das Wort Wandeln. Also ich habe einmal nachgeschaut, Bedeutung bedeutet umhergehen oder leben. Lebensstil könnte man vielleicht auch noch sagen. Und der Paulus schreibt im Galater 5,16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also da kommt dieses Wort Wandeln vor, kommt öfter vor, aber ist einmal wichtig für uns. Eine Aufforderung, wandelt im Geist. Der Geist geführt, lebt im Bereich des Geistes. Nicht im Fleisch, nicht im Wissen, im Verstand, sondern ein Stück höher im Geist. Und so ein geisterfüllter, geistgeführter Lebenswandel ist der Schlüssel zu einem Leben in Freiheit, in dem Segen. Weil im Geist ist alles für uns zur Verfügung. Da haben wir zum Beispiel Gottes Weisheit. Und in diesem irdischen Leben ist Weisheit schon ein massiver, wichtiger Punkt, weil dumme Leute machen dumme Dinge und müssen ihre Suppe dann meistens auch selber wieder auslöffeln. Der Paulus schreibt zum Beispiel im Epheser Kapitel 5, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also er fordert auf, die Epheser, dass sie schauen sollen, wie sie wandeln. Also unseren Lebenswandel müssen wir auch immer mal prüfen. Dass wir nicht unweise sind, in Bayern darf man sagen, dass wir nicht wie Deppen sind. Das sollen wir nicht sein, sondern wir sollen weise sein. Kluge Leute, verständige Leute, nicht leben wie dumme Leute, sondern eben schlau, verständig, weise. So diese Dinge sollen uns, soll unser Lebenswandel, unser Lebensstil ausdrücken. Und wenn der Paulus sagt, wandelt im Geist, dann bedeutet das für uns Christen, dass wir in Christus leben sollen. In ihm, weil das ist damit gemeint. Er ist Geist und er ist im Bereich des Geistes. Im Natürlichen ist er Jesus nicht mehr da. Aber im Bereich des Geistes ist er genauso da wie vorher im Natürlichen. Und das muss unser Maßstab werden. Wandeln im Geist der Wahrheit, der Weisheit, und nicht im Fleisch und nicht in Dummheiten. Kolosser 2,6 schreibt uns auch wieder der Paulus, so wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung und so weiter. Also so wie wir den Christus empfangen haben, den Herrn, so soll man in ihm wandeln. Er ist unser Vorbild, er ist der, der uns vorausgeht, dem wir folgen. Wir folgen Jesus nach. Und er sagt hier, gewurzelt und befestigt, auferbaut in ihm, im Glauben, so wie die Lehre von Paulus damals auch war. Die Lehre war in Christus, in der Gnade, in der Freiheit, in der Erlösung, eben in dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Das sind die Aufforderungen des Paulus. Dann gibt es noch eine Aufforderung, Kolosser 4,5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Also wieder dieses Wort wandeln. Wir sollen einen Lebenswandel der Weisheit darbringen gegenüber denen, die draußen sind, also den Ungläubigen. Das meint er hier, die nicht in der Gemeinde sind. Aber mit denen hat man es ja auch tagtäglich zu tun. Und man soll als Christ eben einen anständigen, weisen Lebenswandel führen, damit die da draußen, die Ungläubigen, die nämlich genau schauen, was du als Christ so tust, ob du das auch lebst, was du sagst. Darum soll man eben diesen Lebenswandel der Weisheit an den Tag legen. Es führt er noch einmal aus, der Paulus im 1. Thessalonicher 4,12, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand nötig habt. Also wir sollen anständig wandeln, ja, nicht unanständig, anstößig, am Sozialamt auf der Tasche liegen oder so, sondern jeder soll sein Zeug machen. Wir sollen als Christen eigentlich nicht abhängig sein von dem System dieser Welt. Das ist ein trauriges Beispiel dann, wenn Christen vom System dieser Welt abhängig sind, wo wir doch eigentlich im himmlischen System zu Hause sind. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Ja, dann soll man nicht abhängig sein von dem System dieser Welt. Man muss es natürlich differenzieren. Wenn ich heute arbeite und kriege Geld und kaufe mir etwas mit dem Geld, das die Welt hat, dann ist das natürlich völlig okay. Aber so viele Christen laufen tagtäglich zum Arzt, da soll man eigentlich nicht mehr abhängig sein vom Arzt und von der Krankenkasse und von dem ganzen, diesem komischen System. Das ist kein Vorwurf und auch nicht, dass man es nicht machen darf, aber man soll sich immer mehr als Christ von dem rausarbeiten, sage ich jetzt einmal, und reinarbeiten in das himmlische System. Da ist unser Bürgerrecht und das himmlische, das geistliche System, das vermag halt einfach dann mehr für uns zu bewegen als wie das irdische System, weil das irdische System hat Grenzen und das himmlische System ist grenzenlos, weil Gott hinter diesem himmlischen System steckt, weil Jesus dahinter steht und sein Erlösungswerk. Also ist unsere Aufgabe zu lernen, im Geist zu wandeln, im Geist zu leben, geistgeführt durchs Leben zu gehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen, hört es sich ein bisschen kompliziert an, ist aber vielleicht gar nicht so. Wenn wir im Geist wandeln, sozusagen in Christus, das heißt in seiner Wahrheit, eine Wahrheit, was am Kreuz geschah, in seiner Weisheit und natürlich auch in seiner Freiheit, dann ist es eine gute Sache für uns. Und es gibt sogar nach außen hin ein Zeugnis für diejenigen, die draußen sind. Wir haben ja letztes Mal diesen Vers aus Galater 5,1 gelesen, was heißt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Ja, und da soll man drin feststehen und nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei uns belasten lassen. Die Absicht Gottes ist, dass wir frei sein sollen. Für diese Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Eben, dass wir im Geist leben können, im Geist wandeln können. Ohne ein Joch der Unfreiheit, ohne eine Sklaverei vom Gesetz und Druck und Sünde und Verdammnis. Und das ist die Basis. Also wir bauen auf dem, was wir letztes Mal gehört haben. Wir sind frei von diesem Sündenzeug, von diesem Schuld und Druck, dieser Sklaverei, diesem Joch. Und dann, wenn wir das kapiert haben und Intus haben, werden wir mehr oder weniger automatisch auch in dieser Freiheit anfangen zu leben. Das heißt, im Geist wandeln, weil das Joch weg ist, weil dieser Druck weg ist, weil diese Verdammnis weg ist. In Christus gibt es einfach keine Verdammnis. Das ist einfach das A und O. In Christus und er in uns. Wenn wir diesen Galaterbrief, Kapitel 5, ab Vers 16, noch mal ein bisschen mehr Verse lesen, dann sagt der Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Denn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Also, der Paulus fordert sie auf, im Geist zu wandeln, weil dann werden sie die Begierden des Fleisches nicht tun. Und das sind aufgeführt, die Begierden des Fleisches, die Früchte des Fleisches oder die Taten des Fleisches. Da gibt es ja viele dumme Dinge, dass das Fleisch tun möchte. Und das Fleisch will eben was anderes. Der natürliche Mensch ist damit gemeint, mit Fleisch, der irdisch gesinnte Mensch. Und der Geist und das Fleisch sind gegeneinander gesinnt, sagt hier der Paulus. Und wenn wir aber im Geist wandeln, dann tun wir nicht das, was wir wollen, was das Fleisch will, was der irdische Mensch will, sondern dann tun wir das, was der Geist in uns inspiriert hat, was der Geist tun will. Und das bringt uns diese Freiheit, die Freiheit, die in Christus Jesus ist. Wer im Geist wandelt, weil er eben sich auf diesen wiedergeborenen Geist und auf den Heiligen Geist in ihm vertraut und ausrichtet, dann wird er auch davon geleitet. Ja, dann wird er nicht die bösen Begierden des natürlichen Menschen nachgeben. Weil der natürliche Mensch wird immer wieder mal den Kopf rausstecken und sagen, ich möchte aber das, ich möchte aber jenes. Da muss der Geist eben stärker sein. Und deshalb fordert der Paulus eben auf, im Geist zu wandeln, weil dann ist der Geist in der Oberhand und das Fleisch muss eben nachgeben. Der ist einfach dann siegreich über die fleischlichen Lüste, die immer wieder aufkeimen würden. Ein Christenmensch wird dann vom Geist der Liebe, dem Geist der Gnade, dem Geist des Friedens und der Freiheit geleitet. Er ist nicht mehr unter dem Buchstaben des Gesetzes. Er muss nicht mehr schauen, was sagt das Gebot, was muss ich tun, was muss ich lassen, weil der Geist den Ton angibt und nicht der Buchstabe. Paulus sagt auch im Epheser 5,18, werdet voll Geistes oder seid voll Geistes, weil sonst funktioniert es einfach nicht so recht. Ein Christ, der nicht voll Geistes ist, oder sage ich mal, mindestens halb voll ist, wenn man es so ausdrücken kann, wird immer wieder dem Fleisch in seinen Begierden auf den Leim gehen. Das hat alles seinen Sinn, warum der Paulus diese Dinge sagt oder auffordert dazu. Werdet voll Geistes, wandelt im Geist, weil es einfach sonst nicht funktioniert. Und da ist unsere Position in Christus, diese Wiedergeburt, die totale Grundlage. Ja, so, weil Christen Wiedergeborenen sind, ja, ich meine jetzt die wirklich, die sich bekehrt haben. Es gibt ja viele Namenschristen, die sind ja gar nicht wiedergeboren, die sind jetzt nicht damit gemeint. Aber die wiedergeborenen Christen, da ist der Geist wieder lebendig gemacht worden. Die haben das Privileg, auch im Geist wandeln zu können. Aber ich glaube, das beginnt erst einmal mit der Entscheidung. Da man weiß, dass das möglich ist, da man das sollen, dann entscheidet man sich erst einmal dazu, das will ich. Ja, und dann gehst du den ersten Schritt im Glauben. Und du wirst sehen, der Heilige Geist wird sofort Gewehr bei Fuß sein und wird anfangen, dich zu führen. Dann wird dein Fleisch wieder hochkommen und sagen, oh, das mache ich aber jetzt nicht. Und da geht der Kampf ein bisschen los. Und das ist das, wo wir immer die Entscheidung treffen, weil wir haben ja den freien Willen. Folge ich jetzt dem Geist Gottes oder folge ich dem irdischen, fleischlichen, das in mir steckt? Aber wir Christen sollen und können geistgeführt leben. Das ist ein Lernprozess auch. Wandelt in ihm, sagt der Paulus. Das steht im Kolosser 2,6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Genau, so. Wir haben ihn empfangen durch Glauben. Und dieser Wandel im Geist beginnt auch mit Glauben. Mit Glauben, dass es möglich ist und mit Glauben, dass der Heilige Geist anfängt, dich zu führen. All dieses Wandeln in Christus, es ist auch ein Wandeln in Freiheit. Weil da ist der Geist des Herrn da und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Haben wir letztes Mal gelesen im 2. Korinther 3,17. Und zu dieser Freiheit sind wir Christen auch berufen, oder man könnte auch sagen, dazu sind wir bestimmt worden. Galater 5,13. Also Gott möchte, dass wir in dieser Freiheit leben. Er hat seinen Sohn geopfert, ja, nicht aus Spaß, sondern wegen uns. Damit wir in diese Freiheit kommen dürfen und damit wir in dieser Freiheit leben können, damit wir im Segen leben können, damit der Feind uns nicht dauernd auf die Füße treten kann und berauben kann und belügen kann. Dazu hat Christus uns frei gemacht. Und das grundlegend eben frei gemacht von der Sünde. Da sind wir gestorben, deshalb sollen wir uns auch der Sünde für tot halten. Ich hoffe, ihr habt das noch im Kopf. Ich habe es euch ja vor 2 Wochen gesagt. Halte dich der Sünde für tot, weil du bist der Sünde gestorben, aber du lebst jetzt für Gott. Und diese Wahrheit ist eben die Basis, um eben geistgeführt im Geist zu wandeln. Im Geist oder in Christus zu wandeln bedeutet aber nicht, ja, jetzt kommt das Gegenteil, es bedeutet nicht einen religiösen, übergeistlichen, so einen abgehobenen, verrückten Lebensstil zu leben. Also solche Christen laufen auch ziemlich viel durch die Gegend. So übergeistliche, so 10 Zentimeter über dem Boden schwebend schon, jetzt einmal bildlich ausgedrückt, immer ein wenig einen frommen Spruch auf den Lippen, die anderen damit nerven oder die anderen damit zu kritisieren, was sie für schlechte Leute sind. Ja, die suchen sich da an irgendein Bekehrungsopfer und sind stolz auf ihre eigene Frömmigkeit, die wollen sich da selber präsentieren. Das ist nicht das Leben im Geist. Ja, das ist ja, religiöses Fleisch pur. Ein Leben im Geist bedeutet ein Leben im Glauben an das Werk am Kreuz, im Glauben an die Liebe Gottes oder auch selber in der Liebe, in der Wahrheit des Evangeliums zu leben. Frei vom Joch des Gesetzes und der Sünde, so kann ein Christ ein wahrer Zeuge für das Evangelium sein. Ich habe es eh schon mal erzählt, es gab früher mal so einen ganzen komischen religiösen Vogel, der hat sich dann auch noch so angekleidet wie Jesus mit Sandalen und mit einem großen Kreuz noch umgehängt. Und so ist er mit seinem Mofa da in Deggendorf rumgefahren. Das ist jetzt zwar ein extrem Beispiel, aber ja, so verrückt kann man werden, ne, wenn man nicht die gesunde Lehre bekommt. Wandel im Geist bedeutet geistlich und nicht fleischlich, irdisch, äußerlich etwas darstellen, was man meint, wie Jesus vielleicht ausgeschaut hat. Es weiß keiner, wie sein Angesicht ausgeschaut hat damals. Es wird immer dieses Turiner Grabtuch da ein bisschen als Muster genommen und das weiß keiner. Da werden wir vielleicht staunen, wenn wir das einmal in Wahrheit sehen. Also wir sollen frei sein vom Joch des Gesetzes. Ja, damit können wir ein wahrer Zeuge für das Evangelium sein, weil das wollen die anderen nämlich auch. Ja, das Religiöse, das Komische, das wollen sie ja nicht. Da bleiben sie ja lieber in ihrer eigenen Religiosität stecken. Ne? Und wir brauchen auch nicht, so wie es heute wieder war, irgendwie eine Hostie durch die Gegend tragen und das als Leib Christi bezeichnen und anbeten und solche Dinge machen. Das steht erstens nicht in der Bibel und zweitens hat das mit Geist nichts zu tun. Das ist alles bloß eine irdische Symbolik, die uns aber überhaupt nichts bringt. Das ist total am Ziel vorbei. Der Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 8, Vers 14 und 15. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also er sagt hier, die Söhne Gottes sind die, die durch den Geist geführt werden, die geleitet werden. Ja, jetzt müssen wir die Frage stellen, ja, bin ich dann eigentlich nur ein Sohn Gottes, wenn ich vom Geist Gottes geleitet werde? Dann sage ich, nein. Du bist ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, wenn du dich bekehrt hast und damit von Neuem geboren wurdest. Aber Folge ist, dass du vom Heiligen Geist geleitet wirst und dass das dann gesehen wird. Ja, dann merken die Leute, hey, das ist ein Kind Gottes, das ist ein Sohn Gottes, der wird vom Heiligen Geist geleitet, da funktioniert die Sache, da ist Segen drauf. So rum kann man diese Schriftstelle auslegen und verstehen. Wenn jemand von Neuem geboren ist, aber nicht im Geist wandelt und vom Geist Gottes nicht geleitet ist, wie soll man dann feststellen, ob er ein Kind Gottes ist oder nicht? Also wie soll man schon zusehen, dass wir nicht komische Leute werden, sondern eben weise, verständige Leute, die aber im Glauben sind. Ja, die sich, wenn ein Problem auftaucht, anders verhalten als wie ein Ungläubiger. Und es fängt an, wie ein Mensch in seinem Stübel denkt, wie er informiert ist, wie er gelehrt worden ist. Ja, es gibt doch dieses Sprichwort, wie ein Mensch denkt, so ist er. Oder wessen Geistes kommt man ist, sieht man dann an dem, wie ein Mensch ja, handelt, wie er redet, wie er tickt sozusagen. Und das sieht man auch an einem Menschen, der Christ ist oder nicht Christ ist. Was macht der, vor allem wenn der unter Druck kommt? Darum ist es schon immer wieder gut für uns, eine Selbstreflexion an den Tag zu legen und einmal zu prüfen, von welchem Geist werde ich eigentlich geleitet? Welchem Geist folge ich? Entspricht es dem, was die Bibel sagt, die Wahrheit? Oder wie denke ich eigentlich? Was geht die ganze Zeit durch meinen Kopf? Das ist schon auch ein Ding, das wir immer wieder mal überprüfen sollen. Wenn es abweicht, total abweicht von den Wahrheiten des Neuen Testaments, dann muss man es wieder ein bisschen gerade biegen, die ganze Sache. Weil dein Denken ist unterm Strich die Grundlage, was du dann auch redest und was du auch tust. Du wirst nicht leicht so denken und anders handeln. Das wäre irgendwie kontraproduktiv, da wirst du nicht glücklich damit. Aber wenn aber dein Denken vom Geist Christi beeinflusst ist, sage ich jetzt einmal, ist eh noch wenig, beeinflusst und, oder gar geleitet ist, dann ist das eine super Sache für dich. Und darum, bring dein Denken ein bisschen in Einklang mit der Wahrheit des neutestamentlichen Wortes und dann bewirkt es, dass der Geist Gottes dich führen kann und dann führt er dich in die Freiheit. Ja, dann wirst du Offenbarung bekommen über das Erlösungswerk und dir wird das wichtig sein und du wirst nicht drum spekulieren, was war da im Alten Testament mit den Israeliten und mit dem ganzen Zeug oder was wird irgendwann am Ende der Tage sein, sondern dann hast du die Freiheit, die du jetzt brauchst. Du brauchst es heute, hier und jetzt, dann passt es. Satan möchte nämlich auch dein Denken beherrschen. Ja, der weiß auch, was ein Mensch denkt, so handelt er früher oder später danach oder redet so. Und wenn er dich mit schlechten Gedanken, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Bedenken, mit Lügen, religiösen Zeug infiltrieren kann, dann weiß er, früher oder später wird er das auch so in seinem Leben in die Tat umsetzen. Das weiß auch der Heilige Geist, darum möchte er uns mit seinen Wahrheiten des Glaubens unsere Gedanken führen und lenken, infiltrieren, damit Satans Zeug keinen Raum mehr findet in unserem Kopf. Der Feind möchte uns wieder in Knechtschaft bringen, ja, mit eben Sünde, Sündenbewusstsein, Sorgen machen, Ängste machen, Bedenken haben, Verdammnis haben, das ist das Werk des Teufels. Ja, das sind zwar jetzt nur Gedanken, aber aus Gedanken werden früher oder später Taten, wenn nicht vorher wieder die Gedanken zurechtgerückt werden. Darum machen wir ja Lehren, darum machen wir ja, dass wir die Bibel lesen, dass wir uns auf das Neutestamentliche, auf das konzentrieren, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Also gib nicht jedem dummen Gedanken nach, gib den Gedanken, die dir der Feind schickt, keinen Raum. Dann bist du biblisch dran, weil er sagt, gib dem Satan keinen Raum, gib dem Teufel keinen Raum. Womit meint er da? Ja, mit den Gedanken. Ja. Satan kommt da nicht persönlich und sagt, hallo, hier bin ich, shake hands oder so. Nein, er schießt dir dumme Gedanken in den Kopf. Und wenn du den Gedanken keinen Raum gibst und ihnen nicht nachgibst, hast du dem Teufel keinen Raum gegeben. Also wir als Wiedergeborene, also geistlich wieder lebendig gemachte Menschen, wir haben die besten Voraussetzungen, um vom Geist geleitet zu werden. Ein Nicht-Wiedergeborener, ein Papierchrist nenne ich es immer, der kann eigentlich gar nicht vom Geist Gottes geleitet werden. Das ist unmöglich, der wird höchstens vom Fleisch regiert. Ja, oder ein Geist der Finsternis führt ihn an der Nase herum. Aber wir können wirklich vom Geist Gottes geführt werden, infiltriert werden, weil eben unser Geist wieder lebendig ist, wieder angedockt hat an das Himmlische, ist dieselbe Ebene, Geist zu Geist, das funktioniert. Und so können wir eben geistgeführt auch leben. Unser schlauer Verstand ist halt dann oft ein Hindernis für ein Leben im Geist. Das muss man auch erwähnen, ja, weil im Verstand wurden wir geprägt. Wir sind losgegangen im Elternhaus, in der Schule, in der Gesellschaft, in der religiösen Denomination, wo du warst. Das ist eine sehr starke Prägung gewesen, also für uns zumindest im katholischen Bereich. Und das steckt drin in unserem Verstand. Und der Verstand hat halt einfach das, er ist gerne stolz. Eigentlich ist er jeder stolz. Ein Verstand möchte immer Recht haben, möchte immer das Regiment führen. Auch wenn du es jetzt nicht zugibst, aber wenn du ehrlich bist, ist der Verstand einfach so geprägt. Er möchte seine Meinung durchsetzen. Es ist vielleicht beim einen oder anderen stärker oder weniger ausgeprägt, dieses Verhaltensmuster. Aber es ist ein Bereich des Fleisches und darum hat es jeder ein Stück weit. Aber wenn du im Geist wandelst, kannst du eben den Verstand ein Stück weit wegschalten, möchte ich jetzt sagen. Weil der Verstand ist auch so gemeint, er möchte gerne den Geist wegdrücken oder ignorieren. Da sind wir wieder bei diesem Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und selbst ein starkes biblisches Verstandeswissen kann eine Blockade sein. dass es nicht in den Bereich des Geistes geht, weil der Verstand immer sagt, ja, das weiß ich schon, das steht hier und das steht da. Und dann bleibst du immer auf der Ebene der Buchstaben hängen, auch wenn es neutestamentliche Buchstaben sind, und gehst nicht in den Bereich des Geistes und bleibst im Wissen hängen, im biblischen Wissen. Ist alles gut, biblisches Wissen, super, aber da darfst du nicht hängen bleiben, weil sonst bleibst die ganze Sache kraftlos. Das ist eigentlich das gemeinste Problem, das wir Christen haben. Wir wissen viel und kommen aber doch nicht vorwärts, weil wir nicht in den Bereich des Geistes vordringen, weil alles der Verstand mit seinem Wissen übernehmen will. Und da ist der Verstand auch noch wieder stolz drauf, was er schon alles weiß. Und das gibt unterm Strich wieder religiöse Vögel. Also wir müssen ein Stück weiter in den Bereich des Geistes gehen. Da ist die Kraft, da ist die Weisheit, da übernimmt der Heilige Geist. Und dann wirst du erstens nicht stolz und zweitens nicht ein religiöser Vogel. Ja, dann bleibst du geistlich gesund. Manche Leute lesen die Bibel durch die Brille der Gesetzlichkeit. Kann man machen. Dann werden diesen Menschen die Verse groß gemacht, die eigentlich Druck machen. Verse, die Leistung, Werke, Verdienst und folglich auch Verdammnis hervorbringen. Solche Verse gibt es auch in den Briefen des Paulus, Petrus. Überall findest du solche Verse. Die sind nicht falsch. Aber die Brille macht es aus. Die Brille macht dir das mächtig groß. Ja, und dann kommt der Druck und die Leistung und das, die Verdammnis unterm Strich. Du bist nicht gut genug für Gott, du musst noch mehr tun. Und genau das ist das Problem. Das hat nämlich dann wieder nichts mehr mit Glauben zu tun. Jetzt, wenn du aber die Bibel liest mit der Brille der Erlösung durch das Werk Jesu am Kreuz, ja, die Brille musst du aufsetzen, wenn du Bibel liest. Ja, dann entsteht Freiheit, dann entsteht Freude, dann erkennst du die Gnade und Dankbarkeit wird dein persönlicher Begleiter werden. Weil dann siehst du, was er getan hat, welche große Gnade, dass er dir geschenkt hat, und der Verstand muss zugeben, hätte ich nie geschafft. Ich hätte es nicht geschafft, ich hätte mich nicht erlösen können, ich hätte tun können, was ich will, es hätte nicht ausgereicht. Und aus dieser Sichtweise, durch diese Brille, entsteht ein Wandel im Geist. Wenn du die Brille der Gesetzlichkeit aufhast, wirst du nie im Geist wandeln, auch wenn du viel weißt. Also immer die zentrale Botschaft vorhin stellen, was er getan hat. Ja, diese Erlösung, dieses der Sünde gestorben sein, diese Freimachung vom Gesetz, von diesem Joch, dann entsteht ein Wandel im Geist. Der Geist des Gesetzes sagt nämlich immer, du bist nicht gut genug. Und weil du nicht gut genug bist, verdamme ich dich. Das ist ein gesetzlicher Geist. Steckt in vielen Christen drin, weil sie so gelehrt wurden. Mit den ganzen Geboten und mit den Aufforderungen von der Paulus. Man könnte auch sagen, wenn der Paulus sagt, wandel dem Geist, könnte man ein Gebot draus machen. Ja, ich muss im Geist wandeln. Oh, ich wandle aber eigentlich nicht so im Geist. Oh, jetzt muss ich mich. Ja, dann kommt schon wieder Druck. Ja, das ist immer aus so einem einfachen Vers. Kann man Druck entstehen lassen, wenn man die Brille des Gesetzes aufhat. Wenn man die Brille der Gnade aufhat, dann liest man, wandelt im Geist. Hey, ist eine Aufforderung. Hey, ich kann ja im Geist wandeln, sonst könnt ihr es ja nicht schreiben. Das ist der Riesenunterschied. Weil der Geist der Gnade sagt nämlich nicht, ich bin nicht gut genug. Der Geist der Gnade sagt, Jesus war gut genug. Ich brauche ja gar nicht perfekt sein, weil ich kann nicht perfekt sein. Unmöglich. Aber Jesus war perfekt, er war gut genug, sein Opfer hat ausgereicht, die ganze Schuld und Sünde ist gesühnt, für immer und ewig, Halleluja. Und das finde ich ist eine großartige Aussage, oder? Und das ist nicht bloß eine Aussage, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Die Sünde ist gesühnt, die Schuld ist beseitigt, weil Jesus gut genug war. Er war ohne Sünde und hat sich geopfert für dich und für mich, dass unsere Sünden ausgetilgt sind. Und das muss er annehmen. Dann ist der Druck weg, dann kannst du im Geist wandeln. Meine, die Bibel, die ist nicht aufgebaut wie eine Bedienungsanleitung, auch wenn viele Prediger früher immer gesagt haben, die Bibel ist unsere Bedienungsanleitung. Aber die Bibel ist nicht aufgebaut, Thema A, Thema B, Thema C, das musst du tun und das darfst du nicht. So ist die Bibel nicht aufgebaut, zumindest nicht das Neutestamentliche. Ja, das Gesetz ist schon so aufgebaut. Das Gebot, jenes Gebot, das darfst du nicht, das musst du tun. An diesem Tag musst du das tun, und am nächsten Tag musst du was anderes tun. Am Sabbat darfst du bloß bestimmte Schritte gehen oder so. Das ist das Gesetzbuch. Aber so ist die Bibel für uns Neutestamentlichen nicht mehr. Ja, das möchten gerne die verstandesbezogenen, gesetzlichen Menschen, die möchten das gerne so haben. Ja, ich habe es einmal zu einem gesetzlichen Christen gesagt, du möchtest am liebsten so eine Liste, das darf ich tun und das muss ich lassen. Hat er mir recht gegeben. Aber so ist die Bibel nicht. Gut, die 10 Gebote, das Alte Testament, das mag so sein, aber das ist nicht unser Thema mehr. Jetzt geht's nach dem Gesetz des Geistes. So ist die Bibel aufgebaut und da läuft's einfach anders. Du bist abhängig von der Führung des Geistes. Du schaffst es einfach nicht mit den Buchstaben. Weil du wirst immer wieder Dinge finden, die dir Druck machen, die dich zum Sünder stempeln. Das ist einfach die Schwierigkeit der Sache. Die neutestamentlichen biblischen Wahrheiten sind in der Bibel versteckt, sagen wir mal, wie in einem Labyrinth. In dem Brief, in dem Vers steht diese Sache. Ähnliches in einem ganz anderen Brief auch zu der Sache. Da, ja, versteckt einfach. Die Wahrheiten und die Geheimnisse, die muss man suchen in der Bibel und die muss man finden. Und sie muss vom Heiligen Geist geführt und aufgeschlüsselt werden. Und dann kann man es entdecken und dann kann man es erkennen. So ist es mit der Bibel. Also der Herr hat es schon so gemacht, dass du nicht ohne den Herrn, ohne den Geist etwas machen kannst. Du bist als Christ abhängig von dem, was dir der Geist aufschlüsselt. Ja, du kannst halt eine Kirche, eine religiöse Kirche, auch eine christliche Kirche oder eine christliche Gemeinde, könnte man machen, auch wenn es Jesus gar nicht gegeben hätte. Angenommen, das ist bloß alles eine Erfindung von Menschen, die da irgendwann einmal die Bibel geschrieben haben und den Jesus hat es gar nicht gegeben. Da könnten viele Kirchen und Gemeinden genauso weiter tun, wie sie jetzt die letzten 20 Jahre, 100 Jahre gemacht haben. Und den meisten würde es nicht mehr auffallen. Das ist ja das Furchtbare der ganzen Sache. Da sehen wir, weil die Führung des Geistes, die hat man nicht gewohnt, ist man nicht gewohnt. Weil man macht sein System, wie wir es vorher gemacht haben, so machen wir es wieder weiter. Dann machen wir einen Gottesdienst, zuerst machen wir einen Lobpreis, dann kommt eine Ankündigung, dann kommt eine Predigt, vielleicht hinterher noch ein Gebet, wo man nicht weiß, ob es erhört worden ist oder nicht. Das kann man ohne Jesus auch machen. Kein Problem. Ja, die anderen Religionen haben Jesus überhaupt nicht, machen auch so eine andere Art halt einfach wieder. Aber für uns muss es geistgeführt sein. Das ist wo wir hinwollen, wo der Herr uns hinhaben will eigentlich. Ja, wie die erste Gemeinde war, wenn du die Apostelgeschichte mal liest, oder der Paulus, wie er mal geschrieben hat, er ist zwar jetzt nicht bei denen da, ich glaube an die Korinther war es, aber im Geist ist er da, ist er anwesend und sieht, wie es bei ihnen ist. Ja, das ist eine ganz andere Ebene. Ja, der Philippus, mit dem er auf Reisen geht, mit dem Kämmerer, und nachdem er seinen Job erledigt hat, wird er wieder an einen ganz anderen Ort hinversetzt. Das kannst du nicht ohne den Geist, das kannst du nicht ohne Jesus. Ja, der hätte wieder zurücklatschen müssen und vielleicht wäre ihm das Wasser ausgegangen in der Wüste und hätte es furchtbar hart gehabt, vielleicht wäre er sogar verdurstet, weiß ich nicht. Aber die Führung des Geistes hat ihn angewiesen, dass er da mitgehen soll, weil da der Kämmerer das Evangelium zu hören bekommen hat. Und dann hat ihn der Geist auch wieder nach Hause versetzt oder woanders hin versetzt. Das geht nur mit dem Geist. Ja, und eine Wunderheilung geht eben auch nur mit dem Geist. Einfach mal beten, legen wir mal Hände auf und passiert aber nichts. Na ja, gut, das geht auch ohne den Geist. Aber eben, das sehen wir, da haben wir noch ein bisschen dran zu arbeiten. Also, wir müssen unbedingt lernen, uns in den Bereich des Geistes tiefer hinein zu bewegen. Nicht im Verstand hängen bleiben, nicht das biblische Wissen vorne hinstellen. Das ist gut, das ist, aber das reicht einfach nicht aus. Wir müssen als Christen täglich an die geistliche Tankstelle gehen und mit Gottes Kraft, Gottes Fähigkeit, Gottes Wahrheit und Weisheit erfüllt zu werden. Das bringt dir Freiheit. Das bringt dir die Möglichkeit, im Geist zu wandeln. Ja, dann wird jeder Tag für dich ein Jubeljahr. Umso mehr du vom Geist erfüllt bist, desto mehr werden auch die Früchte hervorkommen. Die nennt der Paulus Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Enthaltsamkeit und so weiter. Dann fallen Lasten und Sorgen, die dich bedrückt haben, von dir ab, weil der Heilige Geist diese Regie wieder übernimmt. Der Herr nimmt sie ab, der schmeißt es auf mich. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Schmeißt alle Sorgen auf mich, sagt der Herr. Und es geht nur über diese Schiene des Geistes. Im Geist gibt es zum Beispiel keine Angst. Wenn du im Geist wandelst, wirst du nicht in der Angst wandeln. Das behaupte ich jetzt und ich möchte sagen, das ist die Wahrheit. Wenn Angst, dann kommt es einfach von Satan oder höchstens noch, weil dein Fleisch die Oberhand hat und nicht dein Geist. Und ein Mensch, der keine Angst hat oder mal Angst, wenn irgendeine Notsituation ist, ist normal, wenn eine Angst auftaucht, die meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt die Angst, wo Leute dauernd irgendwelche Angst im Nacken sitzen haben, das könnte und hier und jenes und diese Angst, die gehört uns nicht. Und die wird nicht sein, wenn du im Geist wandelst. Also Paulus hat geschrieben, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Römer 8, 15. Nicht einen Geist der Knechtschaft wieder zur Furcht. Nicht wieder Furcht. Das haben vorher gehabt im Gesetz. Da hatten sie Angst vor der Strafe Gottes. Das war Knechtschaft unter dem Gesetz. Immer Angst, ich könnte was falsch machen, ich könnte Gesetz übertreten, ich könnte gestraft werden, ich könnte im schlimmsten Fall gesteinigt werden. Das ist verhart, wenn du so unter so einem Gesetz lebst. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer waren da rabiat, die haben gleich Steine aufgehoben. Die hatten auch Jesus gesteinigt. Aber Jesus ist mitten durch sie durchgegangen, weil er vom Geist geführt war. Und Paulus haben sie gesteinigt und haben gemeint, jetzt ist er tot. Aber der Geist in ihm hat ihn sofort wieder vollkommen hergestellt und er stand auf, obwohl die anderen gemeint haben, er ist tot und ging in eine andere Stadt weiter. Jetzt musst du erst damit nachdenken drüber, was das für ein Wunder war. Die wussten, wie jemand aussieht, wenn er zu Tode gesteinigt ist. Der hat sich nicht bloß totgestellt. Aber der Geist Gottes, wenn er am Ruder ist, dann geschehen diese Dinge. Gut, könnte man vielleicht einwenden, warum hat er es dann zugelassen, dass er überhaupt gesteinigt wurde? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, aber ich weiß, dass der Paulus hinterher einfach wieder fit war. Also nicht wieder zur Furcht, zu einem Geist der Knechtschaft haben wir nicht. Und so vielen wiedergeborenen Christen ist aber wieder so ein Geist der Knechtschaft aufgelastet worden. Wieder Furcht, wieder ein Gebot. Ah, wenn ich jetzt das und das nicht so und so mache, dann werde ich nicht mehr gesegnet. Dann werde ich höchstens, wenn es dumm hergeht, noch gestraft und so weiter. Das ist Knechtschaft. Aber wir haben einen Geist der Sohnschaft, ein Kind des himmlischen Papas. Wir rufen Abba, Papa, Vater, lebender Papa. Diesen Geist, mit dieser Brille müssen wir die Bibel lesen. Wir sind Söhne Gottes, jetzt sind wir frei von diesem Joch der Furcht und der Strafe von Gottes Zorn. Wo der Herr ist, ist der Geist. Oder der Herr aber ist der Geist, so heißt es 2. Korinther 3, 17. Der Herr ist der Geist und wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und Angst und Furcht ist Knechtschaft. Aber Freiheit sagt frei, keine Angst, keine Strafe, vollkommen gerechtfertigt, geliebt, angenommen. Alles ist gesöhnt, dir ist alles vergeben, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist befreit. Ein anderer hat bereits bezahlt. Also gehe immer an diese Tankstelle, gehe in den Bereich des Geistes, entscheide dich dafür. Ja, das ist wichtig, wenn du vielleicht denkst, ja, wie mache ich das jetzt? Dann geh in dein Gebetskämmerlein, wenn man so sagen kann, oder einfach an einen stillen Ort und entscheide dich dafür, wenn du betest, dass du jetzt in diesen Bereich des Geistes vordringst, dass du da hineingehst, dass du vor den Thron Gottes hingehst. Du hast das Recht, du darfst das. Ja, du brauchst nicht erst wieder irgendeine Bußleistung machen, wie manche meinen, dass du kommen kannst, oder erst einmal überlegen, die letzten 3 Tage, was habe ich mal falsch gemacht, wo habe ich gesündigt. Ja, solche Lehren gibt es bei den Christen. Das Einzige, was du tun musst, du schaust auf das Kreuz. Auf dem Kreuz haben wir letztens gesagt, wenn du eins siehst, da hängt meine Sünde. Da hängt sie dran. Gerichtet, verurteilt, gerichtet, aus, vorbei. Es ist das großartigste Vorrecht für uns Christen, das wir haben. Wir dürfen mit Jesus, mit unserem himmlischen Papa, in Verbindung treten. Das ist das Geheimnis der ganzen Sache, wenn du betest oder Lobpreis machst. Du darfst mit ihm in Verbindung, in Kommunikation, ja, da gibt es dieses Wort Kommunion, ne? Eine Verbindung, Gemeinschaft haben. Das ist das ganze Geheimnis. Wie sagt der Paulus, das neutestamentliche Geheimnis ist Christus in uns. Und dieses Geheimnis wird in der Christenheit so sträflich missachtet. Wird total sträflich missachtet. Jeder meint, er ist irgendwo da oben. Wenn es ehrlich sind, Leute, sieht man ja schon, wenn du die Leute siehst im Lobpreis, dann schauen die meisten nach oben und heben die Hände nach oben. Aber das sagt uns die Bibel nicht, dass er da oben ist, im oberen Stockwerk oder der Himmel. Im Firmament ist er ja nicht. In den geistlichen Himmel ist er. Ja, und eben, dann musst du eben auch durch die geistliche Tür gehen und ihm zu begegnen. Also verachte das nicht. Christus in uns, in deinem Geist ist die Tür. Ja, da ist die Schnittstelle. Der Herr schwebt nicht irgendwo da oben an der Decke. Wie es oft, das sieht oft echt so aus. Da haben sie einen Blick auf, der so in die Ferne schaut. Und nach oben ein bisschen so, aha, der Herr. Und in Wirklichkeit ist er in ihnen. Dann mach lieber deine Augen zu und konzentriere dich auf den Jesus in dir, Christus in dir. Da ist der Zugang zu ihm. Da kannst du ihn finden, weil er wohnt ja in dir, wenn du wiedergeboren bist. Wenn du nicht wiedergeboren bist, ja, dann kannst du nach oben schauen, so ungefähr, wo ist er denn? Aber ansonsten ist er in dir und wird wirklich so sträflich missachtet. Er ist in dir. Ja, da gibt es doch diese Bibelstelle, trachtet nach dem, was droben ist. Und, ja, wenn man das natürlich total missversteht und sagt, droben, aha, droben, aha, da oben. Nein, oben in einer höheren geistlichen Ebene, nicht auf der irdischen, fleischlichen, sondern auf der geistlichen Ebene ist damit diesem droben gemeint. Also Christus in uns, bei uns, mitten unter uns. Ja, Jesus ist ja nicht irgendwo Wolke XYZ, er ist ja da, auch nicht in der anderen Galaxie. Er ist mitten unter uns und er ist sogar in uns. Das ist die biblische Wahrheit des Neuen Testaments. Und so kannst du auch von ihm geführt werden, als dein Hirte. Also geh in den Bereich des Geistes, entscheide dich, lass dich volllaufen vom Heiligen Geistes, tanke voll, das ist ganz wichtig. Das müssen wir trainieren, da müssen wir dranbleiben, das ist eine umkämpfte Sache. Das will der Satan unbedingt verhindern. Ja, wenn er dich dahin bringt, dass du auch nach oben schaust, wo ist er denn? Dann hat er dich aufs Glatteis geführt. Aber wenn du Jesus in dir entdeckst, im Bereich des Geistes entdeckst, das ist nämlich die effektivste Sache. Da ist er natürlich schwer dagegen, der Feind. Das will er absolut verhindern, weil dann hat er keine Chance mehr. Weil Jesus viel größer ist als er. Und über diese Schiene können wir hintreten vor den Gnadenthron, können Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe empfangen, so wie Hebräer 4,16 uns das auch mitteilt. Ja gut, Jesus sitzt natürlich auch im Himmel auf dem Thron der Gnade, aber es ist unterm Strich das Gleiche, weil der Himmel ist die geistliche Welt und durch deinen Geist bist du da in Verbindung. Er sitzt auf dem Thron der Gnade, er sitzt auch auf dem Thron der Macht. Ja, wer auf dem Thron sitzt, der hat die Macht, das ist der Chef. Ja, da gibt es doch jetzt, den liest man immer wieder, den Spruch, ich glaube, der kommt aus diesem, aus irgendeinem Science-Fiction-Film, möge die Macht mit dir sein. Ja? Aber Jesus ist die Macht, er ist die höchste Macht und er ist mit uns, er ist in uns, er ist einfach da. Ja, die Macht ist mit uns. Ja, nicht die komische Science-Fiction-Macht, sondern Jesus, weil er hat die Macht. Der Vater hat ihm alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Ja, das hat Jesus selber gesagt, Matthäus 28, 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Stell dir das einmal vor. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dieser Jesus ist auch in dir. Und mit diesem Jesus haben wir es zu tun. Und mit diesem Jesus können wir reden. Dieser Jesus ist unser bester Freund. Dieser Jesus hat für unsere Sünde bezahlt. Dem, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Und vor dessen Angesicht dürfen wir treten. Ich finde das gigantisch, oder? Er hat auch hier auf der Erde alle Macht. Hat ihm der Vater gegeben. Er hat Macht über alles irdische, materielle, über alles, was hier auf der Erde geschieht. Er hat die Macht darüber. Und wenn er ein Wort spricht, dann wird es geschehen und keiner kann irgendwas dagegen unternehmen. Großartig, oder? Sogar die Welt, die Schöpfung ist durch sein Wort entstanden. Bei Gott, sagt die Schrift, sind alle Dinge möglich. Er spricht und es geschieht. Warum? Weil er die Macht ist und weil er die Macht hat. Gut, man könnte es jetzt auch wieder falsch auslegen, so wie es auch viele sagen, oder falsch verstehen. Ja, der Herr hat alles in seiner Hand, es wird alles so und alles passt schon so. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder falsch. Dann könnte man sagen, dass Jesus schuld wäre an dem allem Übel, was auf dieser Erde geschieht. Weil er hat ja schließlich alle Macht. Also ist er der, der das alles da macht oder zulässt oder so ungefähr. Dann könnte man ihn dafür verantwortlich machen. Aber so dürfen wir es nicht sehen. Das dürfen wir nicht tun. Aber wo wir im Glauben beten, wo wir seinen Namen anrufen, wo die Salbung fließt, da fängt dann seine Macht an zu wirken. Dann geschieht sein Wille, weil wir sind ja der Leib. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Wir sind hier auf der Erde, sagen wir nicht unbedingt das ausführende Organ, aber wir haben einen wichtigen Part damit zu erfüllen. Und wenn wir Christen anfangen zu beten, biblisch und hartnäckig und wirklich im Glauben und seinen Namen anrufen, bestimmte Situationen, dann wird er anfangen, seinen Willen zu tun, seine Sache zu tun oder das, was du ihm bittest, zu tun, weil er hat die Macht vom Thron aus, kann niemand etwas dagegen tun. Wenn du als Christ aber nicht betest und sagst, na, der Herr wird schon machen, lass das einfach so, kann er was tun, aber ist nicht so sicher. Meistens tut er halt dann nichts, weil er braucht den Glauben von uns Christen. Wir stellen mit unserem Gebet, mit unserem Glauben da irgendwo ein Stück Verbindung her zwischen himmlischer Welt, irdischer Welt. Also sehen wir Christen, wir haben eine wichtige Aufgabe in Gottes Plan mit dieser Erde. Aber grundsätzlich, alles muss dem Wort unseres Königs gehorchen. Und wenn du ein Wort von ihm hast und wenn du im Geist das Wort von Jesus empfangen hast, dann weißt du, dass du weißt, dass das geschieht. Ja, und da muss sich alles unterordnen. Alles muss seinem Wort gehorchen. Ob das nun Viren sind, die so klein sind, dass man sie überhaupt nicht sehen kann, Bakterien, Hormone, Organe, Zellen, Tumore, Krankheiten, Gebrechen, dämonische Mächte, schlechte Umstände, die Liste könnte man vielleicht unendlich weiterführen. Wenn sein Wort erklingt, wenn er spricht, muss das ganze Zeug ihm gehorchen. Ja, ein Wort unseres Herrn genügt und es geschieht, weil er eben auch der Herr ist. Er heißt nicht Herr, er ist der Herr. Der Unterschied. Er ist tatsächlich der Herr über alle Dinge. Er ist der Herr im Himmel und auf Erden. Ihm hat der Vater alle Macht anvertraut, übergeben, nicht irgendjemand anderen. Und der Herr gibt natürlich seinen Berufenen, seinen Aposteln, Propheten und so weiter, die Dienstgaben, ein Stück weit Autorität weiter, dass sie in seinem Namen Dinge tun. Ja, aber oberste Autorität, ganz oben, ist Jesus selbst, der König der Könige. Es gibt Zeugnisse, haben wir schon öfter gehört, das sind Metalle aus dem Körper verschwunden, die rein operiert worden sind, ob jetzt Schrauben oder irgendwelche Gelenke oder Zahnfüllungen und so Zeug weg. Und das Original ist wieder da, wieder hergestellt. Ja, es hat auch schon mal damals ein Zeugnis gegeben von einer Frau, der Gebärmutter rausoperiert worden. Und da ist gebetet worden und dann hat er aber ein Kind bekommen, weil das wieder da war. Es ist bei Gott alles möglich. Wir sind oft so, dass er geht nichts mehr, haben wir keine Chance. Stimmt nicht. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Es hat auch Zeugnisse schon gegeben, wo wirklich einfach Organe, die entfernt wurden, wieder da waren. Also nicht nur Gebärmutter, sondern auch andere Dinge. Ja, oder wenn du die Heilungsberichte aus der Bibel liest, wenn da die Blinden gekommen sind und Jesus hat sie geheilt. Sag mal, vielleicht ist der eine oder andere Blinde gestraft worden und seine Augen wurden geblendet oder ausgebrannt mit irgendeinem heißen Eisen. Das ist ja damals auch möglich gewesen. Und zack, war wieder ein Auge da, ein 100% Sehendes. Alles machbar. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ja, Menschen können von einem Ort an einen anderen versetzt werden, wie ich vorher schon gesagt habe, vom Philippus. Aber es gab auch schon Berichte, haben wir gelesen, kurz vor einem Unfall, zack, bumm, 100 Meter nach vorne versetzt, dass er den Unfall nicht reingekommen ist. Oder einer, der ist von einem LKW wegversetzt worden, in dem Moment, wo eine Bombe hochgegangen ist und den LKW und alle Leute, die da drauf waren, hat es zerrissen, nur eben ihn nicht, weil Gott ihn vorher wegversetzt hat in dem Moment der Explosion. Es ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Oder wenn du jetzt nimmst, wenn einmal Entrückung ist oder die Verwandlung unserer Leiber, die Auferstehung der Toten, da ist der Verstand einmal am Ende, oder? Aber bei Gott ist es machbar. Bei Jesus ist es machbar. Und auch die Engel gehorchen seinem Wort, das müssen wir auch immer wieder wissen. Es ist eine tröstliche Sache, wenn er seinen Engeln Befehl gibt, dann sind sie die Täter seines Wortes und dann gehen die aus und bringen das zustande, was er ihnen aufgetragen hat. Weil der, der auf dem Thron sitzt, hat alle Autorität und alle Macht. Und wenn wir das wissen und das auch glauben, dann bringt uns das schon ja, wirklich Freiheit, oder? Ich finde, das ist eine Riesenfreiheit. Dann brauchst du nicht selber immer die Lasten tragen, wenn du weißt, da ist einer, der hat alle Macht und der ist nicht gegen mich, der ist für mich, der liebt mich, der tut, was ich ihm bitte und ich gebe ihm die Ehre und ich lobpreise ihn und ich danke ihm dafür. Eine Beziehung zu ihm, ich kann hintreten zum Thron der Gnade, ich kann bitten und Barmherzigkeit empfangen, dann ist doch das eine ganz tolle Sache. Ja, und wir haben bestimmte Autorität, haben wir als Christen, und wenn das nicht ausreicht, dann geht zu dem, der ihm alle Macht und alle Autorität gegeben ist. Und das ist einfach unser Jesus. Suche ihn auf, tritt hinzu vor den Thron der Gnade, vor den Thron des Königs, nimm dir auch die Zeit dazu. Ja, sei nicht so 2, 3, 5 Minuten Beter, sondern nimm dir einfach einmal Zeit. Ja, ich habe es eh schon oft gesagt, wenn du zum Doktor gehst, sitzt du vielleicht auch 1, 2 Stunden im Wartezimmer. Die Zeit musst du dir auch nehmen. Also kannst du dir auch einmal 1, 2 Stunden Zeit nehmen, um zu Jesus zu gehen, oder? Zu dem, der alle Macht hat. Der Arzt kann einiges, aber manches kann er halt einfach nicht. Das gibt es bei Jesus nicht, dass er sagen muss, kann ich nicht. Nein, er ist eben allmächtig. Tritt hinzu, suche ihn auf, glaube es, weil Glaube ist die Türklinke dazu und trainiere und lerne es. Es wird nicht immer gleich so super klappen, manchmal besser, manchmal weniger, manchmal bist du abgelenkt, manchmal möchte dich der Teufel total beschäftigen mit irgendwelchen Gedanken oder irgendwas anderes ist ganz wichtig. Es ist umkämpft, ich weiß es. Aber wir dürfen und wir sollen und wir können hinzutreten, weil Jesus mit seinem Blutopfer uns das erkauft hat. Ja, und da entscheiden wir uns, das zu tun. Und so können wir auch im Geist wandeln. Und wenn wir im Geist wandeln, wandeln wir auch in Freiheit. Ja, und wenn wir das Wort wandeln ein bisschen ausklammern, dann leben wir im Bereich des Geistes, dann leben wir in dieser Freiheit. Hört sich vielleicht ein bisschen vernünftiger an, als wie wandeln, also für mich zumindest. Für mich ist dieses Wort wandeln irgendwie ein komisches Wort. Okay, wir sind einfach ganz andere Leute. Wir sind nicht wie die Menschen dieser Welt. Wir sind nicht die Sünder. Nein, wir sind die Gerechten. Unsere Sünden sind gesühnt, weil wir der Sünde gestorben sind und jetzt sind wir davon frei. Wir sind Gottes Kinder, wir sind Heilige, wir sind Lebendige, wir sind Erben Gottes, Miterben Christi, wir sind die Gesegneten. Ja, wir dürfen uns nicht auf die Ebene stellen, wie die draußen sind, ja, die Ungläubigen, die Sünder. Wir sind auf einer anderen Ebene. Und auf dieser Ebene sollen wir uns auch sehen und sollen wir auch leben. Weil das ist eine Ebene der Freiheit. Und das können und dürfen wir, nicht weil wir so super, so toll sind, sondern weil er, Jesus, so gnädig ist. Das ist der Grund. Er hat es uns angeboten und geschenkt, weil er mit uns zusammen leben will. Er will mit den Menschen zusammenarbeiten. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Ja, er will nicht mit uns eine Brieffreundschaft haben, ja, über die Buchstaben des Wortes, sondern er will mit uns persönlich. Und das ist, was ausmacht, den Wandel im Geist zu leben. Im Geist zu leben, in der Freiheit zu leben. Jetzt ist die Frage, ob du das auch willst. Die musst du dir selber beantworten, aber nicht so, ja, will ich, sondern die Antwort muss heißen, dass du dich auch aufmachst und trainierst und versuchst und tust, in den Bereich des Geistes zu gehen. Dass du nicht hängen bleibst im Verstand, im Buchstaben, in der Religiosität, sondern dass du mit ihm Kontakt aufnimmst, mit deinem Jesus.